Darf alle ganz herzlich begrüßen zur Predigt. Wir sind in unserer Epheser-Serie vom Geist erfüllte Beziehungen. Vor zwei Wochen ging es um die Ehe, Mann-Frau. Letzten Sonntag um Kinder-Eltern. Und heute geht es um die Sklaven. Wir lesen dazu den Predigttext aus Epheser 6, 5 bis 9. Wer eine Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen, sie hervorzunehmen und mit mir mitzulesen. Epheser 6, ab Vers 5, da steht: Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Heute geht es ums Thema Beziehungen am Arbeitsplatz. Jetzt habe ich gesagt, es geht um Sklaven. Vielleicht seid ihr überrascht. Wir sind doch keine Sklaven. Wir müssen beachten, dass Paulus den Brief an die Epheser schrieb in eine Zeit hinein, in der jeder fünfte Mensch im Römischen Reich ein Sklave war. Manche gehen von 60 Millionen Sklaven aus damals. Da gab es Menschen, die wurden durch den Krieg in die Sklaverei gezwungen. Andere haben sich so in Schulden begeben und wurden deshalb zu Sklaven. Andere sind schon als Sklaven geboren worden, weil die Eltern schon Sklaven waren. Da gab es viele Sklaven und deshalb gab es auch in der Gemeinde in Ephesus ganz viele Sklaven. Und jetzt kommt die atemberaubende Botschaft des Evangeliums. Galater 3, 28. In Christus ist weder Jude noch Nicht-Jude, weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier. Jesus Christus starb für uns, ist auferstanden, um alle Schranken niederzureißen. Die Schranken zwischen uns und Gott durch die Sünde, aber auch die gesellschaftlichen Schranken. Wir dürfen nicht vergessen, Paulus, der Galater 3,28 schrieb, hat täglich Gott gedankt, dass er kein Heide ist, keine Frau und kein Sklave. Täglich betete Paulus als Rabbi, bevor er zum Glauben an Jesus Christus kam. Danke, bin ich kein Heid, keine Frau und kein Sklav. Und jetzt kommt Jesus und macht das neu. Und jetzt wird alles auf den Kopf gedreht. Oder plötzlich können in der Gemeinde Sklaven Älteste sein. Und der eigene Herr ist vielleicht Mitglied. Und da stellt sich nun die Frage, ja, wenn wir jetzt vom Geist erfüllt sind, nach Epheser 5, 18, wie zeigt sich diese Geisterfüllung? Und ein Kennzeichen nach Epheser 5, 21 ist, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und jetzt ist die Frage, ja, ordnet euch einander unter. Welche Ordnungen gibt es denn nun noch in der Gemeinde? Und welche Ordnungen gibt es nicht mehr? Und wenn wir ganz genau lesen, ab Epheser 5, sehen wir, es gibt Schöpfungsordnungen. Mann, Frau, Kinder, Eltern, das ist eine Schöpfungsordnung. Die gilt auch in der Gemeinde und für die Gläubigen. Wenn wir aber ganz genau jetzt hinschauen, gibt es auch gesellschaftliche Ordnungen und in die sind wir hineingestellt, wir alle. Es gibt auch heute noch ganz verschiedene gesellschaftliche Ordnungen. Die Sklaverei war so eine gesellschaftliche Ordnung. Und da ist jetzt die Frage, ja, wie leben wir denn nun in der Gemeinde als Gläubige? Und da sehen wir, Paulus löst die Sklaverei nicht auf. Eigentlich würden wir vielleicht jetzt erwarten, dass Paulus schreibt so, und ihr Herren, lasst eure Sklaven frei. Und wir, die wir heute die Bibel lesen, würden so etwas wie erhoffen oder erwarten, dass die Bibel auch irgendetwas sagt zur Sklaverei. Aber wir sehen nirgends im Neuen Testament, dass die Sklaverei aufgelöst wird. Wir sehen aber auch nirgends einen Hinweis, dass Paulus die Sklaverei gutheißt oder die Bibel. Sie wird einfach als gegeben, angenommen. Und die Frage ist jetzt, wie leben wir? Und jetzt denkt ihr vielleicht, aber warum schreibt denn die Bibel nicht, ihr Herren, lasst eure Sklaven frei, das wäre mal revolutionär gewesen. Nun, wir haben vielleicht ein bisschen ein falsches Bild der Sklaverei damals. Wir haben wie so den Eindruck, Sklaverei, das ist das, was wir aus dem 18. Jahrhundert kennen. Und jeder Sklave, der freigelassen würde, wäre sofort besser dran. Es war aber nicht so. Ein Sklave damals, der hatte ein Haus, ein Dach über dem Kopf, der hatte Nahrung, der hatte Kleidung, manchmal sogar ein kleines Gehalt. Sklaven waren damals besser dran in der Regel als Tagelöhner, die jeden Tag darum ringen mussten, bekomme ich es oder bekomme ich es nicht. Jetzt stellt euch vor, Paulus würde hier schreiben, ihr Herren, lasst die Sklaven frei, dann wären die sozial sehr schlecht dran plötzlich. So hat das Evangelium die Freiheit hineingelegt. Und es waren dann die Christen im Römischen Reich, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Aber hier in diesem Text geht es darum, wie leben wir in einem System, das womöglich nicht unbedingt so ist, wie es Gott gefällt, zur Ehre Gottes. Ich könnte jetzt noch viel sagen zur Sklaverei. Ich habe am 27. März ein Bibelseminar gehalten. Da habe ich einiges gesagt zu Sklaverei im Alten Testament, im Neuen Testament, auch heute noch. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass man heute schätzt, dass 40 Millionen Menschen versklavt sind, immer noch. In der Schweiz nicht, oder? Jeder 500. Mensch in der Schweiz ist versklavt. Menschenhandel, Zwangsprostitution und so weiter. Das ist auch heute ein riesiges Thema. Wer dazu mehr wissen möchte, fg-sara.ca/irgendwie. Sklaverei. Nein, sucht im Suchfeld Sklaverei, dann findet ihr das Bibelseminar. So, aber jetzt versuche ich irgendwie hier von der Sklaverei zu uns zu kommen, die wir ja keine Sklaven sind. Und ich meine aber, Epheser 6, Vers 7 gilt genauso für uns. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir sind nicht Sklaven, aber wir alle sind in irgendeinen Stand hineingestellt. Jeder von uns. Und da heißt es, in dem Stand, in dem wir sind, sollen wir mit gutem Willen für Jesus leben. Schau mal ein bisschen, was für Stände wir heute haben. Ich sehe Schüler unter uns. Oder ein Schüler. Gottes Wille für einen Schüler ist, dass er die Hausaufgaben gut erledigt, einfach den Lehrern Freude macht. Ich sehe meine Eltern. Ich habe nicht immer so gelebt, wie es Gott gefällt. Ja, vielleicht ihr auch nicht. Aber eigentlich grundsätzlich wäre es der Wille eines Schülers, für Jesus, für einen Schüler, dass er das tut, was der Lehrer will. Hausaufgaben machen, lernen. Dann im Studium, oder? Dann geht es darum, dass man den Professoren das sagt, was sie hören wollen, dass man lernt. Das gelang mir ein bisschen besser dann. Dann gibt es andere, die unter uns, sie sind Lehrlinge. Es ist darum, dem Lehrmeister Freude zu bereiten, mit gutem Willen. Viele von uns sind berufstätig, da wird etwas von uns erwartet. Dann gibt es andere, die sind für den Haushalt zuständig, so Haushaltstätige. Da gehört das Kochen dazu, das Putzen, das Bett machen, Einkaufen und all die Dinge. Mit gutem Willen. Kommt vielleicht so der Gedanke auch, aber ich werde doch eigentlich zu Besserem berufen, zu Höherem. Und jetzt muss ich hier, tut es mit gutem Willen. Dann diejenigen, die Kinder erziehen. Ja, also da ist man abends manchmal so, das habe ich heute schon geleistet. Diesen Satz höre ich oft. Das habe ich heute schon hergebracht. Schon wieder kam ich nicht zu dem, was ich gerne wollte. Und ich sage dann immer, doch, dass die Kinder erzogen. Meine, für Eltern gibt es nichts Wichtigeres, als die Kinder zu erziehen. Und die Kinder, die sind ja so schnell groß. Also der Ben ist jetzt schon 4, schon im Kindergarten. Gleich gebe es zu, ich freue mich dann, wenn Tim auch im Kindergarten ist. So. Aber es geht so schnell, geht so schnell. Und dann sind sie. Und das Wichtigste, was Eltern tun können, ist, sich in die Kinder zu investieren. Eine ganz wichtige Aufgabe. Also wir tun das mit gutem Willen. Und dann das Zweite, als dem Herrn, also für Jesus. Wir lernen für Jesus, wir studieren für Jesus, wir arbeiten für Jesus, wir machen den Haushalt für Jesus, wir erziehen die Kinder für Jesus. Und dann gibt es vielleicht noch diejenigen, die jetzt sagen, und ich bin schon pensioniert. Ich glaube, auch da hat Gott dich ganz bewusst irgendwo hineingestellt, in eine Aufgabe. Und wir tun das für Jesus. Und dann heißt es, unser Arbeitgeber wird uns auch belohnen, Vers 8. Wir werden es vom Herrn empfangen. Wir bekommen dann auch Lohn. Aber wir tun es für Jesus. Jetzt, wenn wir das verstanden haben, dass wir alles, was wir tun, für Jesus tun, dann gibt das bei uns eine ganz gesunde Einstellung zur Arbeit. Die Reformatoren haben ja diesen Vers hier genommen und dann so betont, auch die Arbeit ist Gottesdienst. Arbeit ist Gottesdienst. Luther hat dann sogar einen Begriff in die deutsche Sprache hineingebracht. Das Wort Beruf. Das kommt von der Vocatio, von dem Ruf. Und Luther sagt, es gibt so den Vocatio interna und den Vocatio externa. Und das zweite jedenfalls ist die äußere Berufung. Das heißt, Gott ruft dich an deinen Platz und du sollst dann dort für Jesus arbeiten. Das ist deine Berufung. Wenn wir das verstanden haben, gibt das ganz eine gesunde Einstellung zur Arbeit und es verhindert viele ungesunde Einstellungen, die man heute oft findet, auch gerade bei Christen. So zum Beispiel die Einstellung, meine Arbeit hat nichts mit dem Glauben zu tun. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ja, das denke ich eigentlich auch. Ich habe da so mein geistliches Leben, stille Zeit, Bibellese, Beten, Gottesdienst, die Gemeinde. Und dann habe ich hier so die Arbeit. Und das hat nichts miteinander zu tun bei mir. Schade. Die Bibel sagt, Arbeit ist Gottesdienst. Wenn ich verstanden habe, dass dort, wo Gott mich hineingestellt hat, ich zur Ehre Gottes lebe, dann werde ich mich fragen, wie kann ich an meinem Arbeitsplatz noch mehr Jesus dienen? Angenommen, du bist Schreiner. Was ist deine Aufgabe als Schreiner von Jesus her? Ist es deine Aufgabe, möglichst viel Zeit im Gebet zu verbringen? Ist es deine Aufgabe, möglichst vielen Menschen von Jesus zu erzählen, zu evangelisieren? Sag nein. Deine Aufgabe als Schreiner ist es, gute Tische herzustellen. Das möchte Jesus von dir. Oder was auch immer ihr macht. Die Arbeit gut zu machen. Und versteht mich nicht falsch, wenn man Zeit zum Gebet hat, super, wenn man auch noch Menschen, wir sind immer auch als Botschafter Christi da. Aber die erste Aufgabe ist es, die Arbeit gut zu erledigen. Eine weitere ungesunde Einstellung ist, meine Arbeit ist sinnlos, belanglos, nicht erfüllend. Im Moment fährt man von Aarau nach Schönenwerth so an einem Lichtsignal, an einer Ampel vorbei. Ich fuhr dort vorbei, Donnerstagmorgen, etwa 8:45, dann sah ich dort so einen Mann stehen, der hat so auf die Ampel gedrückt, um umzuschalten, so von rot auf grün. Dann hat er geschaut, oh, die Autos sind durch, dann hat es gewechselt. Super für mich als Autofahrer, dass man keine Zeit verliert, so. Aber als ich 11:45 wieder durchfuhr, war er immer noch dort. Da habe ich gedacht, oh, das wäre mir so langweilig. Vielleicht denkt dieser Mann, oh, meine Arbeit ist so sinnlos. Und ich muss sagen, nein, nein. Keine Arbeit ist sinnlos, außer sie widerspricht Gottes Geboten. Keine Arbeit ist zu ungeistlich, um damit Gott zu verherrlichen. Vielleicht denkt ihr jetzt aber ich wäre doch viel lieber den ganzen Tag beschäftigt, um Andachten vorzubereiten, mich für die Jungschar parat zu machen, um mich da ins Reich Gottes zu investieren, anstatt dass ich da... Ah. Ich möchte heute Morgen deutlich betonen, jeder, der Jesus Christus nachfolgt, ist im vollzeitlichen Dienst. Ihr werdet von mir nie hören, wir sind als Pastoren sind halt im vollzeitlichen Dienst, ich sage immer vollamtlichen Dienst. Weil wir alle sind im vollzeitlichen Dienst, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich wollte als jüngerer Mensch, als Kind, Teenager, ein paar andere Berufe noch lernen. So. Mal war Polizist, einmal war Lehrer aktuell, dann auch Mathematiker und ganz viele Dinge. Und dann als Teenager und Jugendlicher habe ich so eine in meinen Augen relativ spektakuläre Berufung in den vollamtlichen Dienst erlebt. Und jetzt bin ich Pastor und ich bin überzeugt, jetzt für mich persönlich habe ich so den Eindruck, dass ich da, wo ich jetzt bin, Gott am besten dienen kann. Kann ich als Pastor Gott besser dienen als du, der du am Montagmorgen aufstehst und zur Arbeit fährst? Nein. Anders, aber nicht besser. Es ist Gottesdienst. Und ich bin ganz dafür, dass man sich gerade auch als junger Mensch die Frage stellt, Jesus, was möchtest du von mir? Soll ich Theologie studieren, Bibelschule machen, Pastor werden, Missionar? Was möchtest du von mir? Aber wenn Jesus dir sagt, und ich möchte, dass du Tische baust, dann ist das deine Berufung. Ist das dein Gottesdienst, womit du Gott verherrlichen kannst. Weitere ganz ungesunde Einstellung ist, ich habe keine Lust zu arbeiten. Jetzt muss ich das ein bisschen realistisch predigen. Sag's mal so, wenn so die Grundstimmung immer ist, ich habe keine Lust zu arbeiten, dann ist es ungesund. Und dann, wenn man faul ist, sag ja nicht ich, sagt die Bibel in Sprüche 6,6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Ich meine, Faulheit ist Sünde. Aber wenn wir für Jesus jetzt arbeiten, dann wird er uns auch mal den Lohn geben. Und es ist ja spannend, wenn Jesus uns den Lohn gibt, haben wir wie doppelten Lohn. Wir bekommen Zahltag. Und in der Ewigkeit bekommen wir für die gleiche Arbeit noch einmal Lohn. Gott wird es belohnen. Die Sklaven damals, die hatten nur den himmlischen Lohn. Vielleicht ein bisschen Sackgeld, aber eigentlich nur den himmlischen Lohn. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ganz ehrlich, für meine Arbeit, die ich leiste, bekomme ich auch keinen Lohn. Haushalt, Mutter sein, was auch immer. Wobei ich schon hoffe, liebe Väter, dass es euren Frauen auch lohnt, wenn sie euren Kindern schauen. Gut, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Vielleicht mal so ein Nachtessen oder mal schön in die Ferien und so. Einfach, ja. Aber grundsätzlich gilt, Gott wird es belohnen. Dann gibt es noch eine vierte ungesunde Einstellung. Meine Arbeit ist das Wichtigste im Leben. Man lebt nur noch für die Arbeit. Wenn das Lob vom Chef dir eine größere Erfüllung bringt, als jede Sonntagmorgenpredigt. Wenn der nächste Schritt auf der Karriereleiter alles ist, was du dir noch wünschst, dann ist wahrscheinlich Arbeit zu wichtig geworden. Arbeit ist eine Gabe Gottes. Arbeit ist etwas, was es schon im Paradies gab. Wir haben vielleicht manchmal so den Eindruck, Arbeit, das ist mit dem Sündenfall entstanden. Nein, Arbeit gab es im Paradies schon. Das ist eine Gabe Gottes. Gerade junge Menschen haben da vielleicht manchmal, Arbeit ist gar nicht Paradies. Paradies wäre chillen, zurücklehnen, Handy führen. Und nein, die Arbeit gehört ins Paradies. Dann kam der Sündenfall und damit die Probleme mit der Arbeit. Problem mit dem Chef, mit den Mitarbeitern, Burnout, Bore-out und all diese Dinge. Das ist wegen dem Sündenfall. Aber Arbeit an sich ist gut. Jetzt ist es aber so, dass alles, was Gott an Gutem uns schenkt, wir zum Ultimativen machen können. Das heißt, wir setzen das Gute an die Stelle des Absoluten. Oder anders ausgedrückt, wir stellen die Gabe an die Stelle des Gebers. Das ist Götzendienst. Wenn wir plötzlich für die Arbeit leben, statt die Arbeit benutzen, um für Jesus zu leben. Das Götzendienst. Ungesund. Wenn ich Arbeit den richtigen Stellenwert in meinem Leben gebe, indem ich arbeite, Gott mit meinem Leben dienen, verherrlichen. Gottesdienst. Jetzt möchte ich so im letzten Teil der Predigt noch die Verse genau anschauen und ein paar Prinzipien hier ableiten für den Umgang am Arbeitsplatz. Obwohl das an Sklaven geschrieben wurde, meine ich, dass wir diese Prinzipien, wir hier ganz viele Prinzipien auch für unseren Umgang mit dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber übernehmen können. Steht hier, ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren. Jesus Christus möchte von uns, wenn wir Arbeitnehmer sind, dass wir das tun, was der Arbeitgeber von uns verlangt. Seid gehorsam. Klar, in der Bibel gibt es immer eine Grenze des Gehorsams. Das ist dort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denk hier an einen Mitstudenten, der war relativ hoch drin in seiner Firma und dann hat er gemerkt, wie da korrupte Dinge laufen, darauf aufmerksam gemacht und die Arbeit verloren. Ich sage, wenn wir etwas tun sollen, was Gottes Gesetz widerspricht, haben wir keine Pflicht zum Gehorsam, sondern eine Pflicht zum Ungehorsam. Aber abgesehen von diesen Grenzfällen sollen wir tun, was der Arbeitgeber von uns will. Das ist ja meistens auch geregelt im Arbeitsvertrag. Zweites Prinzip, Gläubige sollen ihren Arbeitgebern Respekt entgegenbringen. Steht da, mit Furcht und Zittern. Ja, also das meint jetzt nicht, dass wir da Angst haben müssen vor dem Chef. Meint eher so Ehrfurcht, Respekt. Das war nicht einfach für die Sklaven damals, je nach Herr Respekt zu haben. Ist aber auch heute nicht immer ganz einfach, den Chef zu respektieren. Letzten Montag sagt mir ein Kollege, ist Polizist, Matthias, habt ihr bei euch der Gemeinde auch so Mitarbeitergespräche, so Quali-Gespräche so? Er hatte gerade eins, hat gesagt, weißt du, mein Chef, der kommt nie mit mir raus, der hat gar keine Ahnung, was ich da mache, aber jetzt muss der mich da bewerten. Kommt er ins Gespräch, sagt er, bei uns gibt es so viel Mobbing. Und die Chefin wissen davon, sie tun nichts. Vielleicht hast du eine ähnliche Situation und denkst, oh, da den Chef noch zu respektieren, gar nicht einfach, aber das, was Jesus von uns möchte. Der Gläubige soll in ihren Arbeitgebern mit aufrichtigem Herzen dienen. In Einfalt des Herzens kann man auch übersetzen mit in Aufrichtigkeit des Herzens. Aufrichtig. Es gibt in jedem Job Dinge, die sind einem gelegen und andere Dinge, die sind einem nicht so gelegen. So, das stinkt es einem ein bisschen. Ich glaube, das gibt es überall. Und jetzt ist so die Frage, wenn du etwas tun musst, was dir nicht gelegen ist, sieht man es dir 1000 Kilometer gegen den Wind an, mir stinkt und ich habe keine Lust und so. Oder sagst du, okay, ich habe keine Lust jetzt, aber ich entscheide mich, ich bin motiviert. Ja, das ist deine Entscheidung. Wisst ihr, wir sind nicht das Produkt unserer Gefühle. Wir können uns entscheiden, ich will. Und vielleicht dauert es ein bisschen, bis dann das Gefühl auch merkt, dass man motiviert ist. Gläubige sollen ihren Arbeitgebern hervorragende Qualität liefern. Als dem Herrn Christus, für Jesus geben wir doch das Beste. Exzellenz für die Exzellenz. Oder hier im Gottesdienst, wir geben doch das Beste für Jesus. Und wenn die Arbeit Gottesdienst ist, dann geben wir das Beste. Nur so eine Klammerbemerkung. Diese Sichtweise aus der Bibel hat Europa total verändert. Klammer geschlossen. Noch eine Klammer. Vorher hat mir jemand gesagt, in China, im Konzentrationslager und so, man wollte die Christen vor allem einstellen, weil die auch in sklavenähnlicher Umgebung gute Arbeit geleistet haben. Muss dem mal noch nachgehen. Spannend. Und wir das verstehen. Und wir sind ja nicht mal Sklaven, also geben wir erst recht das Beste. Dann Gläubige sollen ihren Arbeitgebern fleißig dienen. Nicht in Augendienerei, hier Luther, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen. Der Gedanke hier ist so, man arbeitet nur, wenn der Chef schaut. So am Computer, macht etwas für sich, dann kommt der Chef, dann so Alt-Tab und man arbeitet wieder weiter. Und dann geht er weg, Alt-Tab und wieder weiter für sich. Das wäre mit Augendienerei. So in einem Konzert, der Pause, kommt ein Junge auf den Dirigenten zu, sagt, ich will ja kein Verräter sein, aber der dort oben links, der spielt nur, wenn sie ihn anschauen. Nun ja, vielleicht ist das so ein Bild für uns. Wir sind nicht in einem Orchester, wo wir nur arbeiten, wenn der Chef, weil wir sind auf der Bühne Gottes und Gott schaut. Wir arbeiten für ihn. Vielleicht gibt es unter uns auch solche, die sind Arbeitgeber, nicht Arbeitnehmer. Für diejenigen gilt Vers 9. Und ihr Herren oder ihr Chef, Chefs, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Das meint, wenn man Chef ist, dass man die Arbeitnehmer nicht unterdrückt. Und gerade wenn man Chef ist, merkt man, oh, da gibt es Mitarbeiter, die sind mir sympathischer als andere. Und es ist irgendwie so unsere innere Neigung, dass wir diejenigen, die uns sympathischer sind, ein bisschen drücken. Oder eben weniger drücken als diejenigen, die uns nicht sympathisch sind. Und hier steht, es gibt kein Ansehen der Person. Gläubige Chefs sind fair, unparteiisch, wertschätzend ihren Mitarbeitern gegenüber. So, jetzt habe ich viele Dinge gepredigt, viele Gedanken. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, oh, also wenn ich ganz ehrlich bin jetzt vor Gott und vor mir selber, irgendwie habe ich eine ungesunde Einstellung zur Arbeit. Und mit Arbeit, noch einmal, meine ich nicht nur das, was bezahlt wird, sondern dort, wo Gott mich hingestellt hat. Irgendwie habe ich eine ungesunde Einstellung. Ich sehe das gar nicht als Gottesdienst. Oder vielleicht merkst du jetzt, so wie ich am Arbeitsplatz mit meinem Chef umgehe, wie ich arbeite da, diese Dinge, wirklich respektvoll ist das nicht, meine Qualität der Arbeit ist auch nicht so hervorragend und so weiter. Wenn du das jetzt merkst, was fordert Jesus jetzt von dir? Wie bei allem, wenn wir merken, oh, da entspricht mein Leben nicht ganz dem, was Jesus möchte, fordert Jesus von uns, dass wir Buße tun. Sie sagen, ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, Jesus, dass ich so eine ungesunde Einstellung zur Arbeit habe. Es tut mir leid, dass ich so gearbeitet habe, so arbeite. Bitte vergib mir. Vergib mir. Und sagen wir, Jesus, und jetzt lebst du in mir, hilf mir so zu leben, wie es dir gefällt. Ich möchte mich dir ganz hingeben. Als ein Sklave Christi, Vers 6. Knechte Christi. Ein Knecht Christi gibt sein ganzes Leben Jesus. Sagt, ich möchte dir dienen. Ich möchte für dich leben. Vielleicht sitzt du aber auch hier und denkst, oh, Arbeit, da geht mir gerade die Situation jetzt durch den Kopf und das Gespräch und so mühsam, der Chef und die Mitarbeiter und vielleicht überlegst du dir sogar zu kündigen. Vielleicht überlegst du dir, eine neue Ausbildung zu machen. Vielleicht überlegst du dir, zu studieren, Theologie oder was auch immer. Vielleicht überlegst du dir, dich früh pensionieren zu lassen. Was auch immer. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber was bedeutet das jetzt ganz genau für mein Leben? Was bedeutet das? Wisst ihr, vielleicht denkst du, Matthias, ja, du kannst schon gut reden da in dieser Laboratmosphäre des Gottesdienstes. Wenn du wüsstest, wie meine Arbeit ist, du fragst dich, wie jetzt diese Predigt umgesetzt werden kann. Nun, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen das Gebet in Anspruch zu nehmen. Wir werden dann im Anschluss an den Gottesdienst hier Gebetshelfer wieder haben, die gerne für dich beten. Ich bin so überzeugt, Gott hält viel für dich bereit. Ein großes Angebot. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, es ist mein Anliegen für mich, für uns, dass wir in dieser Predigt gemerkt haben, Dort, wo du uns hingestellt hast, dort möchtest du uns im Moment haben. Und dort können wir dir dienen. Das ist Gottesdienst. Du uns hingestellt hast in die Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause, wo auch immer unsere Aufgabe ist. Vielleicht ist jemand jetzt hier, der merkt, oh, ich habe so eine ungesunde Einstellung zu meiner Aufgabe. Und ich habe nicht so gelebt, wie es dein Wort von mir möchte. Jesus, schenkt jetzt die Bereitschaft, Buße zu tun. Sag, es tut mir leid, vergib du mir, Jesus. Ich möchte mich dir wieder ganz hingeben. Ich möchte die Arbeit zu deiner Ehre tun. Amen.